Wir beschäftigen uns ja immer noch mit dem Thema Beten oder Gebet. Heute bereits das dritte Mal. Und heute werde ich mich mal nur mit dem Gebetsleben von Abraham beschäftigen. Wir hatten beim letzten Mal uns mit unter anderem auch mit Noah beschäftigt. Und im ersten Buch Mose Kapitel 11 wird am Ende die Abstammung von Abraham beschrieben, dass er nämlich Nachkomme von Sem war. Deswegen redet man bis heute vom Antisemitismus, wenn man eigentlich von der Abneigung gegen Juden redet, redet man vom Antisemitismus. Jeder Europäer weiß, was damit gemeint ist. Das leitet sich also daher von der Abstammung des Volkes Israel von Sem, Ende Kapitel 11, wo die Abstammung sagt. Wenn wir aber von dem Gebetsleben Abrahams oder uns mit dem Gebetsleben Abrahams beschäftigen wollen, dann beginnt das im Kapitel 12. Ich muss eine Einschränkung machen. Und zwar, darauf bin ich nämlich letzten Sonntag nicht eingegangen. Es gibt vorher einen einzigen Satz. Und der ist interessant. Kapitel 4, noch vor Noahs Zeit. Noch in der Zeit vor Noah lesen wir am Ende einen ganz merkwürdigen Satz. Und zwar, zu dieser Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Wenn wir dort lesen, Mann, dann ist das eben sehr unbestimmt. Mann, fing Mann an. Es werden uns ja von den Abstammungsreihen der Menschen immer nur einzelne herausgezogen, nur einzelne Namen. In der Regel immer nur der erstgeborene Sohn. Und danach kommt eine wiederkehrende Formulierung, die heißt, und derjenige zeugte Söhne und Töchter. Deren Namen werden uns nicht mitgeteilt. Die Lebenszeiten zu dieser frühen Geschichte der Menschheit waren ganz anders als heute. Die Menschen waren noch fast so perfekt, wie Gott sie geschaffen hatte. Und die Sünde hatte noch nicht diese massiven Auswirkungen auf die Lebenszeit wie heute. Und die Menschen haben bis zur Flut, bis zu Noah, sehr lange gelebt. Mindestens 600. Wir haben die ersten Kinder sehr spät gekriegt, meistens erst mit über 100 Jahren. Aber dann hatten sie eben noch 300 bis 500 Jahre Zeit, um noch mehr Söhne und Töchter zu zeugen. Und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie nicht, so wie ich, mit 10 dann aufgehört haben. Sodass sich dort natürlich viele, viele Geschlechter ausgebreitet haben, ohne dass sich allgemein eine Sehnsucht nach Gott ausgebreitet hätte. Erst zur Zeit von Enosch, die nach Haus, das waren ungefähr 2000 Jahre vergangen oder 3000 Jahre, heißt es, fing man an, den Namen Gottes anzurufen. Das muss man ganz nüchtern sehen, auch bis heute. Es gibt ganze Generationen und ganze Volksgruppen, die kommen über lange Zeiträume ohne Gottes Beziehung aus. Wir bewegen uns aus solcher Zeit im Moment gerade in Europa wieder zu. Es gibt nach der Kriegszeit, wo die meisten Leute Gott gesucht haben, jetzt inzwischen in der dritten oder manchmal sogar in der vierten Generation, so eine allgemeine Abkehr von Gott, dass man heute feststellen muss, es gibt eine ganze Menge und ganze Gruppen unserer Gesellschaft, die suchen ihn nicht. Die leben ohne Beziehung zu Gott und halten das für normal. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, merken wir, solche Zeiten gab es immer. Das Ende solches Zeitalters, wo sich die meisten von Gott abwenden, ist immer gefährlich für die gesamte Menschheit. In der Zeit Noahs hat es dann fast zur Auslöschung der Menschen geführt. Und solche gesellschaftlichen Entwicklungen hinterlassen immer auch Spuren im Leben einzelner Menschen. Wir haben das ja letzte Woche gemerkt, dass das Gebetsleben Noahs eigentlich fast eine Einbahnstraße war, dass Gott zu ihm redet. Er macht immerhin, was Gott ihm sagt. Das ist nicht immer und nicht bei jedem Menschen so. Aber er spricht zu Zum Beispiel, als er dann einen seiner Söhne verflucht, nachdem Gott vorher alle seine Söhne gesegnet hatte, über einen seiner Söhne, nämlich im Blick auf Sem, der gesegnet sei vom Gott Sem. Also er redet von dem Gott seines Sohnes, er redet noch nicht mal von seinem eigenen Gott.
Da wollte ich noch zu fragen, steht denn in dem Fall nicht der Segen Gottes über dem Fluch normal? Also würde ich denken spontan, weil er ist Gott.
Es stehen sich dort Segen Gottes und Fluch eines Menschen gegenüber. Beides hat Wirkung. Man könnte sagen, boah, ist ja ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Aber in dem Sinne war die Respektlosigkeit, haben es ja auch nicht unverdient, war die Respektlosigkeit Hans gegenüber seinem Vater so, dass man nicht sagen kann, der Fluch ist nicht verdient. Aber deswegen ist uns gesagt, dass wir segnen und nicht fluchen sollen. Oder sogar, dass wir die segnen sollen, die uns verfluchen. Weil das Wort Kraft hat. Das ausgesprochene Wort ist immer mit Geist verbunden und hat deswegen Wirkung. Und deswegen ist es so wichtig, auf das zu achten, was wir reden. Unser Denken mag frei sein. Also bis wir gelernt haben, auch unsere Gedanken auszurichten, gehen viele verrückte Gedanken durch unseren Kopf. Das ist sehr lästig, aber so lange unschädlich, bis wir dem nicht unsere Stimme leihen. Aber wir sollen natürlich lernen, auch unsere Gedanken in die richtige Richtung zu bringen. Und wer das mal durchlitten hat, Wochen, Monate oder vielleicht Jahre oder gar Jahrzehnte gegen verrückte Gedanken anzukämpfen, der weiß, was das für eine Erleichterung und eine Gnade ist, wenn wir unsere Gedanken endlich unter den Gehorsam des Christus genommen haben. Mitten in diese Zeit der allgemeinen Distanz zu Gott beginnt eine neue Ära des Betens mit Kapitel 12. Da lesen wir Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham. Kein Wort davon, dass Abraham vorher zu ihm gebetet hat. Kein Wort davon, dass es in der Familie hätte irgendein wie auch geartetes Gebetsleben gegeben. Kein Wort davon, dass die Frau oder der Schwiegervater vielleicht irgendein Beter gewesen wäre. Das sagt mir, dass der Anstoß zum Beten, zum wirklichen, lebendigen Beten, eigentlich immer von Gott aus. Und Gott sagt zu ihm was und Abraham antwortet nicht mit seinem Mund, sondern er macht einfach, was Gott zu ihm gesagt hat. Wie Gott redet, ist interessant. Ich denke, das Modell haben wir bis heute, dass Gott also bis heute so ähnlich redet. Er sagt zuerst, geh, also er macht, gibt ihm einen Auftrag. Und dann als Konsequenz, und ich will, und ich will. Das muss für uns in unser Bewusstsein eingehen, dass Beten immer, aber häufig diese Dimension hat. Gott redet zu uns, dann sind wir dran und dann gibt Gott noch zusätzliche Verheißungen. So wie man vielleicht ein kleines Kind motiviert und sagt, mach bitte das, kriegst danach einen Bonbon oder ein Eis. Gott verbindet seinen Auftrag mit einer Belohnung. Und das zeigt seine Liebe. Jeder Vater kann seine Kinder auf Dauer dadurch frustrieren, dass er immer nur Aufträge verteilt, niemals mit einer Belohnung verbindet. Deswegen, wenn wir von Gott lesen, dass er mehr gibt, als wir bitten oder denken, dann zeigt das sein liebendes Herz. Und es sollte uns motivieren, das zu tun, was er uns sagt. Aber, und das haben wir ja gerade im Monatsspruch gelernt, es gibt immer wieder Situationen oder Menschen, die sind nur bereit, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Für sie ist die Belohnung Gottes ohne Bedeutung oder nur eine geringe Bedeutung. Und dann riskieren sie das Wohlergehen ihrer Seele. Typisches Beispiel aus dieser frühen Zeit ist Esau, der älteste Sohn von Isaac. Er hat immer seine Ziele und ist am Ende komplett gescheitert. Der Segen Gottes war ihm wenig wert. Er hatte Momente, wo er wach geworden ist, aber dann hat er nicht das gekriegt, was er wollte. Weil er zu der Zeit, als das Angebot da war, er das verachtet hat. Bleiben wir bei Abraham. Am Anfang lesen wir, dass Gott zu ihm geredet hat und wir hören nicht, dass Abraham ihm antwortet. Seine Antworten sind immer Taten. Und auch das muss für uns klar sein. Beten darf sich nicht nur mit unserem Mund abspielen, sondern beten beginnt mit dem Hören auf Gott und muss in unser Tun münden. Deswegen haben schon fast 1000 Jahre vorher die heiligen Männer dieser Zeit diesen Merkspruch geprägt: Ora et labora, bete und arbeite. Und das Beten dieser frühen Mönche war nicht zuerst, dass sie selber große Reden gehalten haben zu Gott, sondern in der meisten Zeit haben sie sein Wort gehört, sie haben sein Lob gesungen und sie haben seine Werke getan. Und das kann man als Beispiel auch für uns bis zur heutigen Zeit benutzen. Wir hören auf sein Wort, ihn preisen mit unserem Mund und Gutes zu tun, so viel es möglich. Und das kann man bei Abraham beobachten. So hat er nicht nur angefangen, sondern so macht er auch weiter. Vers 7 lesen wir das nächste Mal. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach. Und die Antwort Abrahams ist wieder kein Reden, sondern ein Tun. Gott redet. Abraham baut ihm einen Altar. Und dann geht er weiter und baut wieder einen Altar. Und dort lesen wir das erste Mal, dass er Gott geantwortet hat. Und ich finde das eine große Hilfe für uns. Sein erstes Beten, wie wir das Beten verstehen, ist ganz was Einfaches. Das heißt, er rief den Namen des Herrn an. Liebe Freunde, wenn ihr anfangen wollt zu beten, macht das nicht in der Weise, dass ihr denkt, ihr müsst irgendwelche großen Reden schwingen, wie die schon jahrzehntelang Christen sind und bei der Gebetsversammlung nach 10 Minuten immer noch nicht fertig sind. Sondern macht das wie Abraham. Ruf den Namen des Herrn an. Was ist das? Herr Jesus, hilf. Das ist, was wir nennen Stoßgebet. Das ist der normale Anfang des Gebets. Hören, was Gott sagt, versuchen das zu tun und dann seinen Namen anrufen. So beginnt ein Leben des Segens. Dann gehen wir weiter. Abraham lebt dann ein ganz normales Leben. Hat diese Tage jemand gesagt, was denkst du? Ist die Art, wie ich bete, eigentlich richtig? Meine Eltern haben mir gesagt, ich muss also jeden Tag beten, die Bibel lesen und immer zum Gottesdienst gehen. Aber eigentlich ist es bei mir ganz anders. Ich bete gar nicht so viel, weil ich das Vertrauen habe, dass Jesus mir sowieso hilft. Und statt mich niederzuknien, rede ich einfach mit ihm im Auto oder auf der Arbeit und ich merke, wie oft er mir hilft. Und dann freue ich mich und bin dankbar. Ist das richtig? So jemand kann ich nur beglückwünschen zu seinem Gebetsleben. Das ist so lebendig, wie das bei den Glaubensvätern war. Wenn wir nur einmal durch dieses erste Kapitel gehen, wo wir lesen, wie sich Abrahams Gebetsleben entwickelt hat. Wir lesen nur von dem zweimaligen Altarbau, von dem einen Stoßgebet, von dem Hören auf das Tun dessen, was Gott ihm gesagt hat. Und ansonsten von einem ganz normalen Leben geben. Auch mit Fehlern. Auch mit zwischenmenschlichen Versagen. Und dann im nächsten Kapitel, nachdem schon relativ viel Zeit vergangen ist und der in Ägypten war und wieder zurückgezogen ist, kommt er wieder an den Ort, an dem er früher den Altar errichtet hat. Und dort ruft er wieder den Namen des Herrn an. Das liegt im nächsten Kapitel, im Vers 4. Das zeigt uns den nächsten. Die nächste Sache. Es gibt gerade, wenn wir anfangen, ein Gebetsleben zu führen, dafür besondere Orte. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir uns sonntags miteinander versammeln. Das ist ein Ort, an dem wir gemeinsam Gott suchen. Das ist ein Ort, an dem wir ihm begegnen können. Das ist der Ort, an den man zurückkehrt, nachdem man dort schon Erfahrungen mit Gott gesammelt hat. Und dann lese ich wieder, dass das normale Leben weitergeht, mit einem großen familiären Crash, dass nämlich Abraham den letzten aus seiner Sippe verliert, weil sie einfach nicht miteinander ihr Geschäft entwickeln können, lässt er den seine Neffen Lot wählen, wo er sich sein Geschäftsfeld sucht. Das ist ein Beispiel für Dieben, was wir gerade als Thema vorher hatten. Demut ist eben dem anderen den Vortritt lassen und nicht zuerst seinen eigenen Vorteil zu suchen. Und danach lesen wir wieder, dass Gott zu ihm redet und seine Verheißungen wiederholt. Und wir lesen drittes Mal am Ende, dass Abraham den Herrn ins Altar baut. Und da möchte ich sagen, es zeichnet sich hier sowas ab wie eine Liturgie. Liturgie nennt man die Gottesdienstordnung. Und ich sage, jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens eine bestimmte individuelle Art, wie er mit Gott kommuniziert. Und wir können nicht automatisch alles von einem auf jeden anderen gleich übertragen. Aber diese Gesetzmäßigkeiten, die man bei diesen frühen Vätern entdecken kann, die können wir bis heute nutzen. Und bei Abraham sieht man Orte der Gottesbegegnung. Das Reden geht von Gott aus. Aber die Antwort ist Abrahams Sache. Und das war ein Mann der Praxis. Wir lesen nirgends, das heißt, baue dem Herrn einen Altar. Das war ein innerer Antrieb. Ich erinnere mich an eine Situation ganz früh in meiner Kindheit. Ich war 3 oder höchstens 4 Jahre alt. Da habe ich einmal auf dem Hof gespielt bei uns. Und da habe ich Ziegelsteine gefunden. Und ich weiß, dann habe ich die geschleppt an den Platz und habe dort gebaut. Und meine Mutter hat gesagt, was machst du denn hier? Und ich sagte, ich baue einen Altar. Wie kommst du denn da drauf? Na, das hat doch Abraham auch gemacht. Hat sie gesagt, willst du da auch einen Schaf schlachten, wenn da drauf aufkommt? Und da war ich begeistert. Und dann hat sie gesagt, brauchst du nicht mehr, Frank. Damals haben diese Männer Gottes einen Altar gebaut und mussten ein Opfer bringen. Aber für uns war Jesus Christus schon das Opfer. Und so habe ich ganz klein das verstanden. Und bis heute ist das in meiner Erinnerung. Und bis heute bin ich meinen Eltern und Großeltern zutiefst dankbar, dass ich mit diesen biblischen Geschichten von allerkleinsten Alter aufgewachsen bin. Weil schon ein Kind das verstehen und darauf reagieren kann. Und wenn ihr euren Kindern oder Enkeln oder Paten oder Freunden was Gutes tun wollt, dann macht sie vertraut mit dem Wort Gottes. Und dann entwickelt sich das Gebetsleben Abrahams weiter. Das sieht überhaupt gar nicht so aus, weil als nächstes eine Katastrophe passiert, weil nämlich sein Neffe, der in der Stadt Sodom gelebt hat, überfallen wird und mit den ganzen Bürgern gefangen genommen und verschleppt wird. Dann wird Abraham informiert von jemandem, der fliehen konnte. Der nennt seine ganze Mannschaft, über 300 Leute, die für ihn gearbeitet haben. Die jagen diese Räuber hinterher und kämpfen Lot und die ganzen Gefangenen dort wieder frei. Und bringt alles wieder zurück. Und auf dem Rückweg gibt es die nächste Gottesbegegnung, und zwar durch den König von Salem. Es wird im Hebräerbrief darauf Bezug genommen, dass dieser Melchisedek ohne Anfang sein, ohne Geschlechtsregister, ein Bild von Jesus Christus ist. Das sagt auch sein Name, König des Friedens. Und von dem heißt es nur, er war ein Priester Gottes des Höchsten und er segnete ihn und sprach, gesegnet bist du, Abraham. Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir lesen wieder an anderer Stelle, dass Abraham ihm den Zehnten gab. Dort lesen wir das erste Mal von dieser Gewohnheit von einem Mann des Glaubens, dass er den Zehnten von allem, was er hat, Gott zur Verfügung stellt. Und das, ihr Lieben, gehört auch zu einem gesunden Gebetsleben. Und hier ist ebenfalls zu finden, dass Abraham ein Mann des Tuns war. Nicht nur fromme Worte, sondern immer auch Taten des Glaubens. Und das empfehle ich ausdrücklich, dass wir uns an der Stelle ebenfalls ein Beispiel an ihm nehmen, weil auch das unsere Antwort auf Gottes Reden ist. Und zwar ganz besonders auf seinen Segen. Auch das ist eine Antwort auf Gottes Reden. Und besonders dann, wenn Gott uns segnet. Wenn Gott uns also gibt oder gegeben hat und wir in einem vernünftigen Verhältnis stehen, dann sollten wir wenigstens dem Zehnten ihm für sein Haus und für sein Werk zur Verfügung stellen. Und das nächste Kapitel. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Da lesen wir wiederum, dass die Initiative von Gott ausgeht. Nochmal, beten ist nicht so sehr, dass wir Gott in den Ohren liegen, sondern dass wir Menschen sind, die in der Lage sind, seine Stimme zu hören. Und diese Stimme Gottes hat ganz unterschiedliche Formen. Das kann wie ein Reden in uns Inneres sein. Das kann eine Begegnung mit Segensmenschen Gottes sein. Und das kann eben auch ein Traum oder eine Vision oder sonst eine Erscheinung in der Nacht sein. Und so redet Gott zu ihm: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Schild und dein Schutz, also und dein großer Lohn. Und hier lesen wir das erste Mal davon, dass Abraham in einem Dialog tritt mit Gott und auf Gottes Reden antwortet. Er antwortet in einer Weise, dass das fast wie eine Beschwerde klingt. Oh Gott, was willst du mir denn geben? Ich habe doch kein Kind. Bitte?
Der hat doch eigentlich so viel gehabt.
Er hatte alles, aber keine Kinder mehr.
Ja, keine Kinder, das weiß ich ja.
Ja, und das zeigt auch, man kann alles haben.
Ja.
Und trotzdem ist eine innere Seele.
Ja.
Da sind wir am zweiten Beispiel von der Demut Abrahams. Mariana hat uns vorhin vier Wesenszüge von Demut gezeigt. Und das letzte war?
Sorgen auf Gott zu
werden. Sorgen auf Gott zu werden. Das wird auch nämlich ausdrücklich in 1. Petrus so gesagt. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft.
Ja.
Das heißt, wenn wir unsere Sorgen nicht mit uns alleine haben, sondern die wirklich ausklagen, dann ist es gerade keine Beschwerde, sondern zeigt es, dass wir demütige Leute sind. Und deswegen möchte ich ausdrücklich Mut machen, dass wir unsere wirklichen, echten, innersten Ängste und Sorgen bei Gott abladen. Und wahrscheinlich reicht das nicht, wenn wir das nur einmal machen, weil Sorgen richtig an uns kleben können. Und dieses Beispiel klebte ja 100 Jahre an Abraham und 90 an seiner Frau. So alt sind sie zum Schluss geworden, ohne dass sie von Gott ein Kind gekriegt haben. Und die mussten diese Sorgen nicht nur einmal, sondern mehrmals beim Abgeben. Und deswegen, Demut hat wirklich zuerst was mit Mut zu tun, nämlich den Mut, das, was uns wirklich nicht einfach zu verbringen, sondern wieder und notfalls immer wieder bei Gott hinzupacken. Und aus dieser Klage entwickelt sich ein echtes Gespräch. Abraham sagt, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und dann lesen wir, dass dort aus diesem anfänglich sehr kleinen Gespräch eine richtige tiefe Begegnung wird, die in diesem speziellen Opfer mit diesen zerfeilten Opfertieren geht, wo er durchläuft, wo er also sinnbildlich sich mit dem Tod, also daraus entwickelt sich so eine sehr tiefe Begegnung zwischen Abraham und Gott, wo am Ende diese zerteilten Opfer sind, wo Abraham dort durchläuft und sich identifiziert mit dem Tod der Opfertiere. Vers 9 und 10. Nee, nicht auf Alter, das ist eine richtige, wie soll ich sagen, eine Art Strecke hat er gelegt. Also er hat alle, sinnbildlich alles geopfert und geht dort durch. Und das ist dann so eine intensive Begegnung. Er kämpft gegen die Raubvögel und dann schläft er ein und dann redet Gott. Als fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken und große Finsternis überfiel. Da sprach der Herr zu Abraham. Also er wird den ganzen Menschen erfassende Begegnung daraus. Aus einem kleinen, aber echten Klagen. Das erste Mal, wo wir hören, was Abraham gesagt hat, wird eine ganz tiefe Gottesbegegnung daraus. aus dieser kleinen Anfrage, diesem kleinen Fragen, wird eine ganz tiefe Gottesbegegnung. Jeder kann das nachlesen in dem Kapitel 15. Da sprach der Herr zu Abraham: Du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre. Du sollst sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre. Gott redet zu ihm prophetisch über Jahrhunderte. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großen Gütern. Vers 14. Und dieses Versprechen, dass Gott ihm dieses ganze Land geben wird, was sich wirklich Jahrhunderte später erfüllt hat. Ja, soweit für heute. Wir werden morgen, nächsten Sonntag mit dem Gebetsthema Abrahams weiter fortfahren, weil das zu umfangreich ist, in eine Predigt zu fassen. Aber eines kann ich schon andeuten. Abraham ist der Erste, dessen Gebetsleben so intensiv ist, obwohl das so klein angefangen hat, dass es sich auf seine gesamte Familie überträgt. Gott redet mit Sarah, der Engel Gottes redet mit Hagar, der Abimelech, dieser Knecht Abrahams, hat ein eigenes Gebetsleben. Isaak hat ein Gebetsleben. Und alles hat so klein angefangen, dass Gott zuerst zu ihm gesprochen hat. Deswegen, ihr Lieben, mein letztes heute: Verachtet nicht den kleinen Anfang. Jedes gewaltige Werk Gottes, was sich über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende erstreckt, beginnt ganz klein und einfach. Deswegen lasst uns damit rechnen, dass Gott zu uns redet. Er macht das mit seinem Wort, er macht das mit der Predigt, er macht das durch seinen Geist. Wir sind dann gefragt zu antworten. Schritt für Schritt in diese Gemeinschaft ist Gott geführt durch seinen Geist weiter zu wachsen. Amen.